Die österreichische Regierung aus ÖVP und den Grünen plant eine Novelle des Universitätsgesetzes, soll heißen eine Neufassung des Universitätsgesetzes mit weitreichenden Veränderungen. Was ist da eigentlich gerade derzeit geplant?
Also derzeit sind 150 Änderungen geplant, deshalb finde ich es auch schon schön, dass du das mit der Neufassung gesagt hast, weil das auch so ein Kritikpunkt von uns ist, dass wir es eigentlich fast schon verhöhnend finden, dass es als Novellierung bezeichnet wird, obwohl so viele Änderungen tatsächlich geplant sind. Also das Universitätsgesetz ist bei uns die jetzige Fassung von 2002 und im Universitätsgesetz werden solche Dinge geregelt wie, wie wird das Rektorat gewählt, was für Gremien gibt es auf hochschulpolitischer Ebene, wie dürfen sich diese Gremien zusammensetzen, wie wird der Studienbeitrag geregelt, wie werden Lehrverhältnisse geregelt. Also all diese Dinge stehen im Universitätsgesetz festgeschrieben.
Und jetzt konkret soll daran natürlich rumgeschraubt werden. An welchen Stellen?
An einigen. Was für uns einer der großen Kritikpunkte ist, ist, dass die politische Unabhängigkeit nach unserem Verständnis gefährdet wird, weil an solchen Dingen herumgeschraubt wird, wie der Wiederbestellung von Rektoraten. Also momentan ist es so, wenn eine Rektorin oder ein Rektor eine zweite Amtsperiode vor sich hat, dann müsste es so erfolgen, dass der Senat der Hochschule, also der Senat ist das Gremium, wo alle Personengruppen, die bei der Hochschule irgendwie aktiv sind, vertreten sind. Das sind Studierende, das sind externe Lehrbeauftragten, das sind auch Professorinnen und Professoren. Und die müssen eigentlich einen Dreiervorschlag machen. Dieser Dreiervorschlag geht an den Universitätsrat. Der Universitätsrat setzt sich nur für den Kontext zur Hälfte aus Menschen zusammen, die vom Senat gewählt wurden und zur anderen Hälfte aber aus Menschen, die vom Bundesministerium für Bildung tatsächlich dorthin gesetzt wurden. Und die sollen dann von diesem Dreiervorschlag eine Person eben auswählen und somit das Rektorat bestätigen. Und jetzt wollen sie aber es beispielsweise so machen, dass der Senat in diesem Fall jetzt nur noch angehört wird und der Universitätsrat kann halt von sich aus entscheiden. Und das ist ein Punkt, den wir sehr kritisch betrachten, vor allem in Anbetracht der Sache, dass zurzeit ist es so, dass der Universitätsrat nicht mit Menschen besetzt werden darf, die irgendwie politische FunktionärInnen sind. Und das soll jetzt auch geändert werden. Also es soll zukünftig die Möglichkeit geben, dass PolitikerInnen Teil des Universitätsrats sein dürfen. Was für uns ja eindeutig eine politische Einflussnahme auf den universitären Betrieb und auf das universitäre System ist.
In diesem Universitätsrat sitzen da also keine Vertreter aus der Wirtschaft momentan?
Schon. Also es ist so, dass im Universitätsrat momentan eben Menschen jetzt aus dem Kulturbereich, aus dem Wirtschaftsbereich und aus dem Wissenschaftsbereich sind, was auch irgendwie Sinn macht, weil sie sind ja auch dafür da, zum Beispiel den Entwicklungsplan der Universität zu genehmigen. Also da sind schon VertreterInnen drinnen, aber bis jetzt durften sie halt nicht gleichzeitig auch FunktionärInnen von politischen Parteien sein.
Das ist jetzt nur eine von über 100 Änderungen.
Ja, des Weiteren ist es auch so, dass die Curricula, beispielsweise da ist jetzt die Kompetenz eigentlich gänzlich beim Senat, Curricula zu verändern. Und jetzt soll aber das Rektorat auch die Möglichkeit haben, Erlassungen und Änderungen der Curricula zu initiieren. Was natürlich auch schwierig ist, wenn man das weiterdenkt und sich denkt, wenn die Wahl des Rektorats davon abhängig ist, was der Universitätsrat sagt und der Universitätsrat politische FunktionärInnen hat und der Rektor hat dann Einfluss auf die Curricula, das zieht sich so ein bisschen durch diese politische Einflussnahme für uns. Und wenn dann noch so Dinge dazu kommen, dass Universitäten Beurlaubungsgründe für Studierende nicht mehr anpassen dürfen in ihrer Satzung oder dass zum Beispiel der Arbeitskreis für Gleichbehandlung sich nicht mehr selbst zusammensetzen darf, sondern nach Mehrheitsverhältnissen des Senats zusammengesetzt wird, was per se ja okay ist, dass es Mehrheitsverhältnisse gibt, aber man muss sich denken, dass da doch die Professoren, und ich sage da jetzt bewusst die männliche Form, einen großen Anteil ausmachen und Professuren einfach oft in der Hand von Männern sind und gerade ein Organ, was für die Gleichbehandlung steht, dann zu einem großen Teil mit Menschen zu besetzen, die einfach einer privilegierten Gruppe angehören, geht da eigentlich genau dran vorbei an der Gleichberechtigung. Und des Weiteren kommen dann eben noch die Mindeststudienleistungen hinzu, die, glaube ich, auch eines der zentralen Themen sind, die viele Studierende hellhörig machen. Das sind diese 24 ECTS, die man innerhalb der ersten 2 Jahre erbringen muss. Schafft man das nicht, erfolgt eine 10-jährige Sperre des Studiums, was für uns unverhältnismäßig lange ist. Das wird so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt der besseren Planbarkeit für Universitäten gehandhabt von Seiten der Politik, wobei das für uns jetzt auch nicht so das Argument ist, wenn man bedenkt, dass ich mir ja trotzdem die 24 ECTS einteilen kann, wie ich möchte. Insofern weiß ich nicht, ob das unbedingt bessere Planbarkeit für Universitäten ist. Das sei mal dahingestellt. Aber ja, dieser Punkt ist einfach bei uns auch viel kritisiert oder so eine Sache, wie das Senate vorschreiben sollen. Da dass Studierende mindestens 60 ECTS aufweisen müssen, bevor sie in irgendwelche Kollegialorgane oder in Kommissionen entsandt werden können, was für uns auch nicht ganz nachvollziehbar ist, weil Studierende einfach aus so vielen unterschiedlichen Lebensrealitäten kommen und mit so viel Erfahrung teilweise auch schon kommen oder einfach Lust, was zu verändern und den Wunsch, was zu verändern und ihnen dann die Chance zu nehmen und die Möglichkeit zu nehmen, sich frühestmöglich in diese universitätspolitischen Systeme einzubinden, finden wir einfach nicht nachvollziehbar. Dann ist natürlich auch ein zentrales Ding der Kettenvertrag, der bei uns sagenumwobene Paragraph 109. Das betrifft jetzt schon den Lehrkörper, also das betrifft jetzt schon Lehrbeauftragte. Das ist bisher so gehandhabt worden. Im ArbeitnehmerInnenrecht steht eigentlich festgeschrieben, dass ArbeitgeberInnen dazu verpflichtet sind, ArbeitnehmerInnen nach 6 Jahren einen befristeten Vertrag zu geben. Die Unis haben aber dieses System so ein bisschen umgangen bis jetzt immer, und zwar war es so, dass wenn Verträge bis zu 6 Jahre waren, befristet, dass dann die Lehrenden eine Pause machen müssen, das ist oft ein Jahr, und dann eben wieder einen weiteren befristeten Vertrag bekommen. Und da entsteht eben diese Kette, was ja nicht sehr nachhaltig ist. Und jetzt wollen sie das so ändern, dass nach 8 Jahren befristeter Verträge Schluss sein soll. Die Universität muss entweder einen befristeten Vertrag ausgeben oder der Person offerieren, oder es gilt ein lebenslanges Beschäftigungsverbot auf dieser Universität.
Die Universität muss nochmal einen befristeten Vertrag?
Entschuldigung, oder? Unbefristet. Dankeschön. Unbefristet, habe ich mich versprochen. Also nach 8 Jahren entweder ein unbefristeter Vertrag oder es erfolgt ein lebenslanges Beschäftigungsverbot. Was auch völlig unverhältnismäßig ist, was, ich meine, Universitäten haben es bis jetzt nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass sie jetzt unbedingt nachhaltiger das Ganze handhaben werden. Es nimmt Lehrbeauftragten Rückhalt, es nimmt in Sicherheit, und es ist halt besonders problematisch in jungen Forschungsgebieten, wie zum Beispiel der Geschlechterforschung, wo 2/3 der Lehrbeauftragten befristete Verträge haben. Und ständig dieser Austausch, ich meine, wir leben sowieso in einer schnelllebigen Welt und sind eine Wegwerfgesellschaft in so vielen Bereichen, und dass das auch in diesen Bereich der Lehrbeauftragten und des Mittelbaus hineingetragen wird, ist einfach nicht nachvollziehbar und nicht verständlich für uns. Und wir sehen da nicht den Anspruch der Regierung, nachhaltige Forschung zu fördern oder nachhaltige, soll ich sagen, Arbeitsmodelle zu fördern. Und eine Sache noch, das ist jetzt keine Änderung, aber bis dato war auch für Nicht-EU- oder EWR-Studierende der doppelte Studienbeitrag, das sind ungefähr 726 Euro pro Semester, festgeschrieben im Universitätsgesetz. Und das war schon immer ein Kritikpunkt, und das soll beispielsweise nicht geändert werden. Obwohl man ja bedenken muss, dass gerade Nicht-EU- oder EWR-Studierende einen beschränkten Arbeitsmarktzugang teilweise haben, weil sie einfach eine Arbeitserlaubnis brauchen oder weil die Unternehmen sich erstmal eine Beschäftigungsbewilligung holen müssen und da auch sonst einfach wenig finanzielle Förderung zur Verfügung gestellt wird. Also da haben wir eigentlich nur die Fonds der österreichischen HochschülerInnenschaft und sonst keine finanzielle Unterstützung. Und gerade den Menschen noch mehr finanzielle Hürden irgendwie in den Weg zu stellen, vor allem wenn man bedenkt, dass wir inmitten einer Pandemie sind und viele davon wahrscheinlich ihr Beschäftigungsverhältnis verloren haben und da auch keine finanzielle Sicherheit mehr haben, die aber auch an den Aufenthaltstitel geknüpft ist. Also man muss ja seine Finanzierung nachweisen, um den Aufenthaltstitel verlängert zu bekommen. Und ihnen da noch mehr Hürden in den Weg zu stellen, ist für uns auch nicht nachvollziehbar.
Das heißt, also als Versuch immer kurz zusammenzufassen, es gibt auf der einen Seite ein Fortschreiben von Entdemokratisierung in den Strukturen der Verwaltung, gleichzeitig eine Verschlechterung von Arbeitsbedingungen für Lehrpersonal, die weiterhin in befristeten Verhältnissen gehalten werden oder gar keine Anstellung mehr finden. Gleichzeitig eine Erhöhung der Anforderungen an Studierende bzw. der Leistungsansprüche einfach, gekoppelt mit es nicht einfacher machen für Personen mit schwierigeren sozialen Hintergrund, um an das Geld für ein Studium ranzukommen, überhaupt weiter zu studieren.
Ja, exakt.
So, um einmal kurz
sehr
diesen gesamten Bogen zu spannen. Gibt es eigentlich innerhalb dieser Novellierung auch Veränderungen, die tatsächlich positiv sind?
Ja, ein paar positive Sachen gibt es natürlich. Also zum Beispiel, dass die Findungskommission für das Rektorat mit mehr Mitgliedern bestückt werden soll, also 5 statt 2 Mitgliedern. Auch, dass es die Möglichkeit geben soll, sich andere Studienleistungen oder auch Tätigkeiten und Qualifikationen, die jetzt außerhalb des universitären Systems stattgefunden haben, dass man sich die anerkennen lassen kann. Und natürlich auch das, dass man jetzt geschlechtsspezifische Zusätze zu den Titeln führen kann. Das sind positive Aspekte, die wir durchaus auch sehen und begrüßen.
Die Initiative Bildung brennt, wie schon definitiv herausgekommen ist, lehnt jetzt natürlich diese ganzen Pläne insgesamt ab und setzt sich stattdessen für mehr Demokratie und zugängliche Bildung ein. Kann man das ein bisschen konkretisieren, wofür ihr euch da konkret einsetzt über dem hinaus? Also Forderungen, die ihr noch stellt, was geändert werden sollte, auf jeden Fall auch mit ein bisschen mit der Bezug, weil mit dem Namen Bildung brennt ja auch angeknüpft wird an Uni brennt von den Protesten 2019. 2009, 2010?
Also wir würden, um gleich mal Uni Brennt aufzugreifen, von Uni Brennt war ja auch einer der Slogans Bildung statt Ausbildung. Und das ist etwas, was wir nur unterschreiben können. Wir sehen nicht den Sinn dahinter, die Peitsche zu schwingen und einer Straflogik zu folgen, dass möglichst schnell und ökonomisch günstig studiert werden soll und Universitäten wie Unternehmen zu betrachten. Das ist definitiv was, was wir nicht wollen. Und wir setzen uns genauso für freien Hochschulzugang ein und die Abschaffung oder Nicht-Einführung von Studiengebühren oder eben Senkung von Studiengebühren, was auch Uni Brennt schon gefordert hat. Konkreter vielleicht noch ist für uns auch wichtig, einen öffentlichen und gemeinschaftlichen Diskurs und vor allem auch partizipativen Diskurs über Bildung anzustoßen und noch einfach anzuregen. Denn wir sehen nicht den Diskurs, also wir missen den Diskurs bei der UG-Novelle und würden uns wünschen, dass da einfach mehr darüber gesprochen wird und auch Betroffene gefragt werden, weil die UG-Novelle halt nicht die Lebensrealitäten von Studierenden abbildet, die jetzt arbeiten oder die Betreuungspflichten haben oder psychische Krankheiten haben oder sonst irgendwelche Dinge. Wir wollen ein unterstützendes Angebot für ein selbstbestimmtes Studieren. Wir wollen generell eine Förderstruktur eben für Studierende, damit sie trotz prekären Lebensumständen studieren können. Eine Förderung von mehr Diversität an den Hochschulen, anstatt einfach Personengruppen gezielt auszugrenzen. Für uns ist es einfach so, dass Universitäten und das Bildungssystem per se eine soziale Verantwortung trägt. Es liegt in unserer Hand oder es liegt auch in der Hand des Bildungssystems, eine befreite, offene, kritische und solidarische und respektvolle Gesellschaft zu schaffen einfach. Wir sehen gerade nicht, dass diese soziale Verantwortung ernst genommen oder wahrgenommen wird. Und wir wünschen uns auch mehr Barrierefreiheit und die Einheit von Forschung, Studium und Lehre und nicht die Ökonomisierung.
Du hast gerade auf diesem gesellschaftlichen Diskurs zu sprechen angefangen, ganz am Anfang. Da vielleicht auch kurz noch die Rückfrage, wie sah das jetzt tatsächlich bei diesem Vorschlag aus? Wie kam der zustande? So unter welchen Bedingungen? Weil es gab ja schon Stellungnahmen von der einen oder anderen Seite zu dem Vorschlag, die auch irgendwie berücksichtigt werden. Wie sieht da eigentlich der Prozess aus?
Also momentan ist es so, weil du die Stellungnahmen angesprochen hast, die Begutachtungsfrist hat mit dem 15. Jänner geändert. Jetzt müssen sich die Stellungnahmen eben durchgeschaut werden und es sind über 400 Stellungnahmen eingelangt, was doch schon mal eine Anzahl ist. Und im April soll das Ganze dann im Parlament besprochen werden. Und nur um das mal auch kurz den Zeithorizont zu geben, das Ganze soll eigentlich schon ab dem 1. Mai dieses Jahres in Kraft treten. Was wir auch schwierig sehen und was auch viele Universitäten in ihren Stellungnahmen kritisiert haben, dass man da einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wird, in einer Situation, in der Universitäten generell schon genügende Sorgen oder Probleme und Schwierigkeiten haben, aber prinzipiell zum Aushandlungsprozess. Es gab schon Gespräche auch mit der österreichischen Hochschülerinnenschaft. Allerdings ist es so, dass in der österreichischen Hochschülerinnenschaft natürlich auch Parteien oder Parteistrukturen vorliegen und momentan der Vorsitz von einer ÖVP-nahen Studierendenpartei ausgeübt wird, wenn es auch eine Minderheitsregierung, sage ich mal, ist aber dennoch. Und da sehen wir eigentlich nicht so den offenen Diskurs, weil man quasi in den eigenen Reihen diskutiert. Und auch der Vorsitzende der Senatskonferenz hat auch kritisiert, dass sie nicht eingebunden wurden da eigentlich, obwohl das demokratische Organ von Universitäten ist. Und wenn nicht mal die eingebunden werden, sehen wir das kritisch.
Ihr habt jetzt auch kurz vor dem 15. Januar schon einen Aktionstag organisiert gehabt. Wie geht es jetzt eigentlich mit der Kampagne zur Begleitung dieses ganzen Prozesses eigentlich weiter bei euch?
Wir stellen uns natürlich auf einen protestreichen Frühling sozusagen ein, wenn das Ganze jetzt im April ins Parlament kommt. Wir arbeiten jetzt gerade ganz stark an Strukturen von Bildung Brennt. Wir haben ja unterschiedliche Regionalgruppen gebildet und da geht es einfach immer mehr um Vernetzung, um Koordination, um dann gezielt Aktionen im April oder im Frühling wieder starten zu können, wieder mit Demonstrationen und mit Kundgebungen. Und was uns auch wichtig wäre, ist ein Diskursformat irgendwie auf Schiene zu bringen, wo man einfach Menschen aus unterschiedlichen Lebensrealitäten oder aus unterschiedlichen Bereichen zum Thema Bildung, zum Thema Bildungsweg fragt und da einfach den Diskurs ankurbelt, das Gespräch einfach sucht und startet.
Und wer jetzt Lust hat, sich zu informieren und mitzumachen, kann das tun auf der Webseite bildung-brennt.at. Oder gibt es noch andere Kanäle?
Genau. Man kann uns sehr gerne eine E-Mail schreiben, bildung-brennt@riseup.net. Da freuen wir uns. Und natürlich sind wir auch auf den sozialen Medien vertreten, also Twitter, Instagram, Facebook unter Bildung Brennt.